Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Tom Westerholt. No.
Gute Nachbarn, böse Nachbarn, alles easy oder ständig Beef? Das ist das Thema in dieser Ab 21. Grüß euch. Wir sprechen in dieser Ausgabe mit dem Soziologen Sebastian Bührig über Nachbarschaftsstreits, woher sie kommen und wo sie besonders häufig auftreten. Vorher lernt ihr aber noch Anastasia aus der Nähe von Mannheim kennen, die Stress mit einer ganz bestimmten Nachbarin hat. Hi Anastasia.
Hi, hi.
Dieser Stress mit dieser einen Nachbarin, was ist da los zwischen euch?
Nun, also ich werde des Öfteren beobachtet, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe. Und ich habe immer gedacht, okay, alte Menschen haben wenig zu tun, die gucken mal gerne aus dem Fenster, ja. Und im Sommer ist es natürlich auch ein bisschen lästiger, weil man dann auch gerne auf den Balkon geht. Und ja, also bei uns im Dorf ist die Situation so, dass gegenüber von uns ein Feld liegt und an dem Feld sind dann mehrere Häuser. Und dann gibt es halt diese eine ältere Dame, die in einem dieser Häuser lebt und sie geht im Sommer gerne auf den Balkon. Und dann schaut sie gerne auf dieses Feld.
Okay.
Ja, und ich laufe da sehr gerne mit meinem Hund durch.
Soweit erkenne ich erstmal noch keine Schuld an irgendetwas. Was hast du getan?
Richtig, ich weiß nicht, was ich getan habe, aber anscheinend sind meine Gassigänge immer sehr interessant. Nun, mein Hund läuft auch gerne mal ohne Leine am Feld entlang.
Ja.
Und das hat die alte Dame ein bisschen gestört. Und dann hat sie mich einmal im Sommer auch mal so vom Balkon aus angepöbelt oder angeschrien.
Okay.
Und ich hab im ersten Moment auch gar nicht gedacht, dass das an mich gerichtet ist, weil ich einfach nicht wusste, also warum sollte mich gerade jemand anschreien?
Hast dich noch so umgeguckt, wen kann die meinen?
Ja, tatsächlich.
Die Irre.
Ja, okay. Weil, naja, ich bin so eine Hundehalterin, dass ich auch gerne mal eine Tüte dabei habe und das auch wegräume.
Also wollte ich gerade fragen. Also wir könnten uns der Sache ja langsam nähern und sagen, ja, dein Hund läuft manchmal ohne Leine, aber hast du einen Beutel dabei? Riesenthema hier in Berlin.
Ja, hab ich.
So, weißt du?
Ach, das ist überall ein Riesenthema, wie oft ich da schon angesprochen wurde, aber nicht von Nachbarn, sondern einfach von irgendwelchen Passanten.
Mhm, okay.
Aber ja, diesmal, nee, sie hatte kein Problem mit den Beuteln, also vielleicht auch, aber ich hatte ja einen.
Ja.
Sie hatte ein Problem damit, dass mein Hund ohne Leine läuft. Aber vielleicht auch hier wichtig zu erwähnen, ich bin da nicht die Einzige. Ne? Also laufen mehrere Leute mit ihren Hunden.
Ja,
ich bin jetzt auch nicht auf irgendeinem Privatgrundstück oder so.
Hast du da mitgekriegt, ob andere Hundebesitzer, Besitzerinnen auch Stress kriegen, das vielleicht gar nicht an dir liegt, sondern daran, dass die einfach keine Hunde leiden kann?
Das habe ich auch gedacht. Vielleicht ist das einfach so eine allgemeine Hundehasserin.
Okay.
Ja, in unserem Haus, also genau in unserem Haus, die haben auch einen Hund, die Nachbarn. Und die gehen auch manchmal auf dieses Feld. Und die wurden auch schon, genau wie ich, von derselben Frau angemacht.
Hast du dir schon mal irgendwie überlegt, auf sie zuzugehen, sie anzusprechen? Weil so ein, ich sag mal, wenn man auf relativ engem Raum dann doch lebt miteinander, so permanent in einer Konfliktsituation zu sein, ist ja wahrscheinlich auch nicht so die Wunschsituation.
Ja, also immer wenn sie mich beobachtet, bin ich gefühlt auf 180 und könnte am liebsten einfach bei ihr vor der Tür aufkreuzen und sie richtig blöd zurück anmachen, aber ich versuche mich dann immer zu fangen, weil, keine Ahnung, man wird ja auch immer so erzogen, dass man Respekt vor den Älteren haben sollte, richtig?
Ja.
Und ich versuche dann auch immer Verständnis für jeden zu finden, aber also sie bringt mich wirklich ein bisschen zum Kochen, die Frau. Und einmal hat sie sogar, als ich dann das Feld verlassen habe, ist sie vom Balkon aus zurück in ihr Haus reingeflitzt und ist aufs andere Ende gerannt und hat mich aus dem Fenster beobachtet, das sozusagen auf unser Haus guckt. Und sie wollte dann sehen, in welches Haus ich reinlaufe, also wo ich wohne. Also da habe ich mich schon ein bisschen gestalkt gefühlt.
Okay.
Ja, und dann bin ich sogar extra noch eine Runde gelaufen, damit sie halt nicht sieht, in welchem Haus ich wohne. Also da war ich wirklich kurz davor, bei ihr zu klingeln und zu fragen, was sie denn für ein Problem hat. Habe ich dann aber noch nicht gemacht.
Jetzt bist du also extra ums Haus noch drum rumgelaufen, um deine Spuren zu verwischen. Hast du auch sonst schon gemerkt, dass du dein Verhalten anpasst? Beispielsweise jetzt nicht mehr mit deinem Hund da am Feld spazieren gehst, sondern dass ihr woanders langlauft? Oder?
Ja, ich versuche mir auch immer zu sagen, komm, ich soll mich nicht von anderen Menschen, die irgendwie ein Problem mit dem Leben haben, einschränken lassen. Aber ich versuche, das Feld tatsächlich öfter zu meiden. Und also mein Freund zum Beispiel, wenn er mit dem Hund geht, der geht nie aufs Feld. Oder nur, wenn es schon dunkel ist und sie uns dann nicht mehr sehen kann. Weil er einfach auch keinen Bock auf Stress hat. Aber ja, ich fühle mich schon manchmal im Alltag eingeschränkt.
Okay, dann lass uns den Schritt nochmal zurückgehen zu der Frage, Konfrontation. Was meinst du, würde passieren, wenn du tatsächlich bei ihr in der Tür klingelst und sagst, Frau so und so, ich glaube, wir sollten uns einfach mal unterhalten?
Ach, also habe ich mir auch schon öfter vorgestellt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich dann tatsächlich vor der Tür stehe, sie gar nicht mehr so böse ist, wie sie immer am Balkon dann so scheint. Kann aber natürlich auch komplett in die andere Richtung schießen und vielleicht ist sie ja wirklich ein Monster. Man weiß es nicht.
Wie ist das sonst so bei euch mit Nachbarschaft im eher dörflichen? Ist das eine funktionierende Nachbarschaft, sodass man sich auch gegenseitig mal mit was aushilft? Oder gibt es Feste auch schon mal im Garten?
Ja, also wir haben sonst eigentlich sehr nette Nachbarn, aber da muss ich auch sagen, die sind dann mehr oder weniger in unserem Alter.
Okay.
Ja, also ich will nicht shady sein.
Ihr seid diese vielen jungen Leute, die da hingezogen sind und sie wohnt wahrscheinlich seit 1903 dort.
Wahrscheinlich,
so?
Ja.
Und meinst du, das könnte schon so ein Generationenkonflikt auch sein? Ist sie die einzige etwas oder deutlich ältere bei euch?
Ich weiß auf jeden Fall, dass hier mehrere ältere Menschen wohnen, aber keine, mit denen ich in irgendeiner Weise in Kontakt getreten bin. Sonst sind es immer nur entweder unser Alter oder ein bisschen älter. Sprich, die haben schon kleine Kinder, aber ja, sind immer noch maximal Mitte 30.
Okay.
Und mit denen, genau, verstehen wir uns eigentlich alle gut. Und ja, wir helfen uns aus, wenn mal, keine Ahnung, der Zucker leer gegangen ist. Mhm. Dann kann man auch mal bei den Nachbarn fragen.
Ja, ich finde das, also ich finde das ja wirklich eigentlich ganz schön, weil also du kamst ja auch aus Berlin aufs Dorf, wo du jetzt lebst, da bei Speyer in der Nähe von Mannheim. Bei mir ist genau andersrum gewesen. Ich bin Dorfkind gewesen und dann nach Berlin gegangen. Und also dieses teilweise Anonyme der Großstadt mal in einem Dorf ganz anders zu erleben, wo man sich dann wirklich doch ein bisschen besser kennt in der Nachbarschaft. Wie hast du so diesen Wechsel erlebt, aus Berlin raus aufs Dorf?
Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile, also auch für mich persönlich. Ich bin eigentlich eher die ruhige Person, introvertiert. Ich meide eigentlich jeden Kontakt mit fremden Menschen.
Mit Menschen
an sich. Mag ich einfach nicht. Ja, mag ich einfach nicht. Wenn es dann aber doch unvermeidbar ist, bin ich eigentlich auch ganz aufgeschlossen und freundlich. Daher bin ich manchmal so im Zwiespalt. Manchmal genieße ich auch sehr meine Ruhe, was in Berlin eigentlich top war. Also da hat niemand sich für jemanden interessiert. Jeder hat jeden in Ruhe gelassen und das habe ich eigentlich da genossen. Hier wünsche ich mir das manchmal zurück. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist ja auch immer schön, eine kleine Gemeinschaft zu haben. Und wenn man mal, wie zum Beispiel auch bei mir oft, gerade keine Lust alleine hat, mit dem Hund zu gehen, dass man auch mit den Nachbarn zusammengehen kann. Das ist doch auch schön, wenn man so einen kleinen Austausch hat. Aber brauche ich nicht jeden Tag.
Okay, gelebte Lebenshilfe in Ab 21. Wir müssen eine Lösung finden für euer Problem, Anastasia. Was machen wir mit der alten Dame am Fenster?
Vielleicht backe ich einfach einen Kuchen und frage, ob sie das nächste Mal mit mir zusammen spazieren gehen möchte.
So, und das verabreden wir jetzt. Entweder du oder auch gerne in Verstärkung mit deinem Freund zusammen. Geht doch einfach mal hin zu der alten Dame, traut euch mal zu klingeln, mit einem Kuchen in der Hand oder ohne. Das würde uns wahnsinnig interessieren, wenn du dich danach nochmal meldest, wie dieses Treffen ausgegangen ist. Also schlimmstenfalls knallt ihr euch die Tür vor der Nase zu und sagt, ihr sollt abhauen. Aber vielleicht ist die ja einfach auch nur alleine und genervt von euch jungen Menschen ganz ohne Grund. Würde uns interessieren, was dabei rauskommt. Machst du mit? Macht ihr mit?
Ja. Es interessiert mich natürlich auch sehr. Vielleicht ist sie, wie gesagt, einfach nur einsam und will dabei sein.
So, vielleicht. Und bisher hat sie niemand mitmachen lassen. Und vielleicht, wenn sie mal mitgehen darf mit dem Hund, vielleicht findet sie das ja sogar am Ende ganz schön. Wir bleiben da dran, Anastasia. Ihr meldet euch. Versprochen?
Versprochen.
Okay, gut, dann werden wir das verfolgen, wie eure Nachbarschaftsgeschichte ausgegangen ist. Und für jetzt danke ich dir sehr fürs Gespräch hier bei uns.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, so in der Provinz aufzuwachsen, das bedeutet auch, unter ständiger Beobachtung unserer Nachbarinnen und Nachbarn zu stehen. Ich weiß, wovon ich rede. Aufgewachsen in Nettelstedt. 2000 Einwohner, aber Handballdynastie, sage ich euch. Rechtzeitig mit 19 von dort abgehauen, in der Großstadt hoffen dann viele von uns genau das zurückzulassen. Ob die Großstadt aber wirklich immer so anonym ist und was wir eigentlich machen können, wenn es mit den Nachbarn doch immer wieder mal stressig wird, das besprechen wir jetzt mit dem Soziologen und Stadtforscher Sebastian Bührig. Hallo Sebastian.
Hallo Tom.
Du hast kürzlich ein Buch veröffentlicht, für das du zwei Wohnhäuser in Berlin untersucht hast. Wie kamst du da als Außenstehender oder vielleicht auch eher als Außerirdischer überhaupt mit den Menschen ins Gespräch? Haben die mit dir geredet? Das ist in dieser Stadt nicht selbstverständlich.
Ich habe lange gegrübelt, wie komme ich mit all den Menschen in diesen großen Wohnhäusern in Kontakt? Das eine Gebäude hat 14 Stockwerke, das andere 26.
Okay.
Und da kommt einiges zusammen. Und kam schlussendlich auf den Fahrstuhl als Zwischenraum, der ja all diese Wohnebenen miteinander verbindet, halb öffentlich, halb privat. Mhm. Und weil man nicht einfach so als Fremder den ganzen Tag im Fahrstuhl stehen kann, das ist ja einigermaßen befremdlich, brauchte ich eine sinnvolle Aufgabe da drin und kam auf die Rolle des Pagen. Ich habe mir im Hotel Adlon eine Uniform ausgeborgt und mich dann in den Fahrstuhl gestellt und erstmal diese Rolle gespielt. Schönen guten Tag, oh, das sieht schwer aus, darf ich Ihnen das abnehmen? In welchen Stock darf ich Sie fahren? Und da war natürlich gerade am ersten Tag die Irritation groß. Um Gottes Willen, was passiert? Ist das versteckte Kamera? Was ist denn hier los?
Ja.
Und ich sagte, nein, ich bin Wissenschaftler, ich interessiere mich für das Haus, vielmehr die Bewohner. Ich dachte, hier kann ich Sie ja alle mal treffen. Und schon war ich drin im Gespräch und da hat sich einiges draus entwickelt.
Finde ich eine super tolle Idee und kann mir vorstellen, dass das zumindest ein guter Icebreaker und ein guter Einstieg in ein Gespräch gewesen sein kann bei manchem. Wie waren denn die Nachbarschaften dort in diesen zwei sehr großen Häusern? Ist das größtenteils so anonym abgelaufen, wie man sich es in einer Großstadt wie Berlin vorstellt? Oder gibt's auch da so kleine gallische Dörfer?
Ja, das Interessante ist, dass mir auch im Haus die Geschichte der Anonymität durchaus begegnet ist. Und dann fragte ich zurück, naja, sag mal, wen kennst du denn hier im Haus eigentlich? Und da ging es los, da sagte die Dame, die noch gar nicht so lange da wohnte, eine WG, die sich da einquartiert hatte, die sagte, nun, bei uns auf der Etage, ja, eigentlich alle. Das sind schon mal 8 Parteien. Mhm. Und dann gibt es ja noch das nette alte Paar, die sind immer zu Hause, wenn wir in der Uni sind, die nehmen öfter mal Pakete für uns an. Und ach so, dann gibt's noch den alten Herrn, der immer nette Geschichten erzählt im Fahrstuhl. Ach ja, wenn man mal so drüber nachdenkt, so anonym ist es eigentlich gar nicht.
Mhm.
Das heißt jetzt aber nicht, dass jetzt alle miteinander zu tun haben in so einem großen Haus. Es war vielmehr so, dass wenn man da genauer hinschaute, es verschiedene Gruppen waren und eigentlich eher Überlagerungen oder Durchdringungen von verschiedenen Nachbarschaftsnetzwerken.
Ja, was hast du rausgefunden? Was ist so der Nährboden gewesen für eine gute Nachbarschaft in diesen Häusern? Und genau im Gegenteil, was ist der Hauptnährboden gewesen für Streitigkeiten unter Nachbarn, wenn man eben nicht gut miteinander klarkam?
Ja, also Streitigkeiten, das ist wohl ganz menschlich, die finden sich immer ein und Nährboden für gute Nachbarschaft ist tatsächlich oftmals, wenn Menschen mehr oder weniger auf Wellenlänge sind. Also Forschungen geben tatsächlich einen klaren Überblick, dass gleich und gleich gesellt sich gern durchaus gilt. Was nicht heißt, dass das immer so ist. Was nicht heißt, dass es nicht auch Nachbarn gibt, die mit ganz verschiedenen anderen irgendwo einen guten Draht finden können.
Ja.
Aber bei größerer Betrachtung zeigt sich da ein relativ klares Bild. Und wenn jetzt verschiedene Gruppennetzwerke existieren, die jeweils in sich in so einer, ich nenne es mal Wahlnachbarschaft, ein bisschen zusammengestellt wie eine Playlist funktionieren, dann ist das ja durchaus wunderbar. Reibungspunkte, nun, die ja, finden sich natürlich immer an verschiedenen Dingen. Das mögen Dinge sein, wenn es verschiedene Vorstellungen von Ordnungen gibt. Natürlich, wenn das Leben der Nachbarn allzu sehr durch die nicht gut isolierende Wand dringt, dann kann das natürlich auch schwierig sein. Aber das findet sich immer und überall und ist sicherlich keine Frage des Hochhauses.
Also jetzt haben wir quasi die Schuhe, die bei den einen Nachbarn ständig vor der Haustür stehen, von beiden Erwachsenen und allen drei Kindern. Das nervt. Dann die laute Musik, am besten noch mit einem Musikgeschmack, mit dem man nicht so zurechtkommt. Das sind so vielleicht die offensichtlichen Dinge. Anastasia hat uns ja vorhin schon erzählt, ihr Zwist in der Nachbarschaft, den sie hat, das ist vor allem mit dieser einen deutlich älteren Dame. Inwiefern ist ausschlaggebend, ob wir aus einem ähnlichen Altersspektrum kommen, aus einer ähnlichen Peergroup, ob wir uns gut verstehen in der Nachbarschaft?
Das lässt sich zweifelsohne sagen, dass Menschen, die jetzt eine ähnliche Vorstellung gerade vom Leben und auch von Nachbarschaft haben, dass dann tendenziell natürlich die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man miteinander zurande kommt. Beispielsweise, wenn bei den jungen Leuten dann der Musikgeschmack ähnlich ist oder Tagesrhythmen und so weiter, dann mag das funktionieren. Es mag auch sein, dass auch altersübergreifend können Leute ganz wunderbar miteinander zurechtkommen. Sicher ist auch nicht unwichtig zu bedenken, dass je nach Lebensphase sozusagen Nachbarschaft auch einen ganz unterschiedlichen Stellenwert einnehmen kann. Wenn junge Leute jetzt sehr mobil sind, mit dem Fahrrad durch die Stadt düsen, hier und da Freunde besuchen, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert als Menschen, die weniger mobil sind, beispielsweise sehr alte Leute oder auch sehr junge. Gerade für kleine Kinder und alte Leute, die mobilitätseingeschränkt sind, bekommt der unmittelbar nahe Nachbarschaftsraum eine viel größere Bedeutung.
Also so Nachbarschaft als Zweckgemeinschaft?
Ja, durchaus. Oder auch was kleinere Hilfeleistungen anbelangt und so weiter. Und aber auch als Entertainment-Faktor. Also man kennt ja durchaus noch dieses Bild der alten Dame, die sich aus dem Fenster lehnt und schaut, was so los ist.
Wie siehst du die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Nachbarschaft auf dem Dorf und Nachbarschaft in der Stadt?
Ja, da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Also je nach Größe auch des Dorfs, nicht wahr, ist es meist ja schon noch so, dass man einander in den verschiedenen Rollen, die man so hat, kennt. Also da ist der eine vielleicht der Bäcker und die andere ist Vorsitzende im Schützenverein oder so. Und da kennt man sich in den verschiedenen Rollen. Also man kennt sich in der Berufswelt, man kennt aber auch die Privatperson und die Person, die im Vereinsleben engagiert ist. Das überlagert alles sehr. Und das mag auch große Vorteile hier und da haben. Also so Solidaritätsnetzwerke sind auf dem Land oft durchaus auch stabil ausgeprägt. Nur wenn man da vielleicht auch nicht so gut reinpasst, mag das Gleiche dann auch ganz negativ sein. Und in der Stadt, da ändert sich das natürlich grundsätzlich. Da kann man tendenziell eher kontrollieren, wie viel man von sich preisgibt.
Was ist denn so dein Tipp, was wir machen können, wenn wir merken, da gibt es die ein oder anderen Nachbarn drumherum? Da ist vielleicht nicht mal speziell was vorgefallen, aber trotzdem ist die Atmosphäre nicht so besonders gut zwischen uns. Was kann man da machen?
Da kann ich nur als Privatperson in erster Linie Rat geben. Also wenn jetzt erstmal Streit vom Zaun gebrochen ist, dann ist in der Tat auch schon zu spät. Es gibt gewisse Dinge, die man natürlich machen kann, um das zu verhindern. So eine Einhaltung von Distanz, wenn man auch schon ahnt, dass man einander vielleicht nicht so viel Freundliches zu sagen hat, ist sicherlich nicht so verkehrt. Grüßen würde ich deshalb aber umso mehr immer höflich. Das ist generell gut, weil das ist ja eigentlich so ein gegenseitiges Bestätigen, dass ich anerkenne, dass du mein Nachbar bist, dass du hier mit dazugehörst. Und das ist auch eine Sache, die menschlich ganz wichtig sein kann. Also wir unterschätzen manchmal, was Nachbarschaft noch alles so bedeuten kann, dass wir nämlich durchaus im Ernstfall, wenn dann mal irgendwo eine wirklich dramatische Situation eintritt, einander auch auf dem Schirm haben. So Kleinigkeiten wie mal an der Bude miteinander stehen oder eine kleine Stadtteilbibliothek, die gut genutzt wird und so weiter. So kleine Infrastrukturen, die dazu führen, dass die Menschen, müssen ja sich noch nicht mal immer alle unterhalten groß miteinander, aber dass sie einander besser mitbekommen.
Also wir bleiben soziale Wesen und kommen wohl offenbar nicht daran vorbei, selbst dann, wenn es mit den Nachbarn mal zwischendurch knirscht. Haben wir drüber gesprochen, jetzt gerade mit dem Soziologen Sebastian Bührig. Herzlichen Dank fürs Gespräch bei uns.
Danke, Tom.
Stress mit NachbarInnen nervt, so viel ist klar. Oft sind es aber auch Missverständnisse, die irgendwann mal dazu geführt haben, an die wir uns dann hinterher kaum oder gar nicht mehr erinnern können. Manchmal hilft es daher, diejenigen anzusprechen und zu fragen, was war da eigentlich los und können wir es nicht vielleicht irgendwie beheben? Wenn ihr euch traut, dann probiert's mal aus und sagt uns gerne, wie es gelaufen ist. Sprechen wir dann bei einem der nächsten Male drüber. Bis dahin, euch eine gute Zeit und eine friedliche Nachbarschaft.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.